herrliches Lied, was ich mir so gewünscht habe, auch vor der Predigt. Festgestellt, ich habe ja noch 5 Schuss, da muss jeder sitzen. Aber vielleicht ist das heute auch die letzte Predigt, die ich halte. Ich werde nämlich nächste Woche nach Rheinbach fahren, dort, wo Andreas Hildebrand herkommt, und werde ihm sagen, dass ich mit dafür verantwortlich bin, unter anderem auch, dass er nach Heidelberg kommt und die Gemeinde verlässt. Mal sehen, ob ich das überlebe oder ob ich sogar einen ausgegeben kriege. Vielleicht noch etwas. Wir haben ja hier in der Nachbarschaft eine Gemeinde, evangelisch-freikirchliche Gemeinde, Aussiedlergemeinde, die bauen um, kann man dort in der Hatschekstraße mal sehen. Und jetzt werden die für die nächsten 5-6 Monate, können sie ihre Gottesdienste nicht in ihrem eigenen Gemeindezentrum feiern. Deshalb haben wir ihnen angeboten, dass sie hier bei uns unterkommen können. Ab nächsten Sonntag, ab 2:30 bis ungefähr 3:30, werden die ihre Gottesdienste hier feiern. Und ich fand das so ganz toll, als wir so ein Vorgespräch hatten. Da fragte einer, sagen Sie mal, sind wir bei Ihnen auch wirklich herzlich willkommen? Da habe ich erst mal gestutzt, habe alle an euch gedacht. Naja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber dann habe ich mich überwunden und habe gesagt, doch, Sie sind herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr macht mir keine Schande und straft mich der Lüge. Gottes Wort ist das Höchste. Und darauf zu hören und das ins Leben hineinzulassen, ist das Wichtigste. Lieber Herr und Gott, und jetzt möchten wir dein heiliges Wort hören. Wir bitten dich um aufnahmebereite Herzen, um wache Köpfe. Und wir beten darum, dass dieses ausgestreute Wort, gesagte Wort, in unserem Leben aufgeht. Amen. Aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, ab Vers 10. Das Thema lautet, Gott macht seine Leute stark. Gott macht seine Leute stark. Und Gott möchte, dass du stark wirst. Und dass du nicht immer wieder so schwankst, sondern dass du die Kraft, die er schenkt, aufnimmst. Und dass du darin lebst. Das ist das Thema von heute Morgen. Epheser 6. Und schließlich, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht mit Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Seid also standhaft, gürtet euch mit Wahrheit, zieht als Panzer die Gerechtigkeit an und als Schuhe die Bereitschaft für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Vor allem oder in allem ergreift aber das Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf, im Geist zu beten und zu flehen. Seid wachsam. Wir haben oft ein ganz anderes Bild vom Christsein. Hängematte, schlafen, Gefühle in irgendeiner Weise, sonntags pflegen. Paulus spricht von einem Kampf. Ganz andere Töne. Und der erste Punkt heißt, wir haben einen übermächtigen Feind. Das musst du wissen. Wir haben einen übermächtigen Feind. Hier geht es nicht darum, dass wir mit anderen Menschen kämpfen oder vielleicht mit uns selbst kämpfen müssen, mit uns selbst uneins sind. Hier geht es auch nicht um den allgemeinen Lebenskampf, wovon jeder etwas abbekommt und den jeder tagtäglich kämpfen muss. Nein, wir haben einen ganz anderen Kampf zu kämpfen. Und wenn du Christ bist, hast du teil. Du hast teil an einem ganz großen Kampf, der im Hintergrund stattfindet auf diesem Kosmos. Das ist der Kampf Gott gegen den Gegengott, gegen den Satan. Und an diesem Kampf haben wir als Christen teil. Das ist Fakt. Und es ist in diesem Text, wie wenn ein Vorhang weggenommen ist. Und auf einmal kann man einen Blick in das Verborgene werfen. Hinter das, was da passiert. Und da steht ein wahrer Feind. Unsichtbar, aber ganz real im Hintergrund. Und er schießt aus dem Verborgenen heraus Pfeile. Ihr Lieben, Paulus schreibt an dieser Stelle nicht nur hinter allem Finsteren und Unfassbaren, hinter den Gottesleugnungen und Lästerungen alter und neuer Zeit, hinter dem Terror, hinter den Kriegen, hinter den Machtspielen, hinter der Sex- und der Okkultwelle, hinter der Vergötzung des Geldes und vielem anderen mehr, hinter dem Streit, hinter dem Misstrauen in Ehen, Familien und Kirchen, da steht eine dunkle Macht. Eine dunkle Macht. Und das kann man nicht alles nur menschlich, psychologisch erklären. Oder dass da Charakterfehler seien, Defekte in der Persönlichkeit. Ich habe ein Buch über Adolf Hitler gelesen. Und bei der Lektüre dieses Buches, da ging mir das so richtig auf. Dieser Mann ist nicht mit normalen Kategorien und Maßstäben zu messen. Er ist ein Handlanger, er ist ein Werkzeug einer anderen, einer Fremden, einer bösen Macht. Und darf ich das noch etwas näher heranzoomen an uns? Es gibt einen bösen Willen in diesem Kosmos, der Menschen das Ziel verrückt, der den Verstand vernebelt und verwirrt, sodass sogar die Leidenschaften über den Verstand, über das, was man eigentlich will, triumphieren. Der den Willen lähmt, dass man Dinge nicht mehr tut, die man für richtig erachtet, der die Hoffnung zerstört, der den Blick vernebelt und der Dinge, die an sich sehr negativ und einen bitteren Beigeschmack haben, dass sie als süß und verlockend verkauft. Eine böse Macht, die mit höhnender Schadensfreude alles Schwere und jede Enttäuschung, jede Niederlage und jeden Misserfolg auf uns häuft, mutlos macht und lähmt und dann sagt, wo ist nun dein Gott? Kennt ihr das? Wo ist nun dein Gott, wenn du in den Kosmos schaust? Oder die Sache, ohne Gott ist man doch glücklicher. Kennen wir das? Wo der Glaube gehemmt wird. Und wo man Gottes Wort anzweifelt. Und wo Gottes Treue, dass er treu ist, vergisst, verdächtigt und suggeriert, Gott hat dich vergessen. Du bist doch im Schicksal ausgeliefert. Und du bist genauso allein wie der letzte Mohikaner in diesem Kosmos. Gott hat dich vergessen. Du musst allein sehen, wie du klarkommst. Und die Menschen weich, lässig und träge macht, sodass man nicht mehr beten will und eines Tages auch nicht mehr beten kann. Nein, wir haben nicht nur mit Menschen zu tun, Freunde. Wir haben auch nicht nur mit unserem eigenen Ich zu tun. Manche Menschen stehen sich selbst auf dem Fuß. Sondern Paulus sagt, wir haben mit Mächten und Gewalten, mit Herren in der dunklen, unsichtbaren Welt zu tun, mit bösen Geistern, mit keinem Geringeren als dem Teufel selbst und seiner ganzen dämonischen Streitmacht. Das ist Realität. Und das ist unser Feind und das ist unser eigentlicher Gegner, ob uns das bewusst ist oder nicht. Und der größte Trick des Teufels ist ja, uns bewusst zu machen und einzusuggerieren, dass es ihn überhaupt nicht gäbe. Und dann hat er leichtes Spiel und kann uns Niederlage um Niederlage beibringen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, was ihr mit dieser dunklen Folie anfangt. Ob das alles Humbug ist aus dem Mittelalter von unaufgeklärten Leuten. Mir hilft, ich sage nicht, dass diese Sicht mir schmeckt, Nur mir hilft diese Sicht und wird für mich zu einem Welterklärungsmuster, weil ich viele Dinge sonst nicht unterkriege und verstehen kann, wenn das nicht wahr ist. Man schiebt diese Sicht des Paulus ja sehr oft in den Bereich der Mythen und wo in unserem modernen Weltbild dafür kein Platz und kein Raum mehr ist. Ihr Lieben, ich möchte euch bitten, seid nüchterner, seid kritischer und horcht in diesen Kosmos hinein und horcht auch ein Stück weit, wenn ihr es aushaltet, in euer eigenes Leben hinein. Und ob ihr da nicht etwas spürt von dieser dunklen Macht, darf ich mal etwas platt sagen, mir hat niemand einen Teufel einreden müssen. Den habe ich in meinem Leben immer wieder gespürt. Ich weiß, alle Leute sagen, es gebe keinen Teufel. Da gibt es einen eindrucksvollen Song von Dieter Ment, den Ralf Bendix auf einer Platte besungen hat. Und da spricht er von diesem Hintergrund des Lebens. Von dem Hintergrund des Lebens. Hören wir mal rein. Alle Leute sagen, es gäbe keinen Teufel. Kannst du mir sagen, wo die Angst herkommt? In der Nacht, wenn es klingelt an der Tür? Kannst du mir sagen, wo die Angst herkommt? Jede Nacht sitzt die Angst neben dir. Und ich kann mich nicht wehren, ich bin wie gelähmt. Aber alle Leute sagen, es gäbe keinen Teufel. Kannst du mir sagen, wo die Sucht herkommt? Nach dem Rausch, dem Vergessen, dem Geld? Kannst du mir sagen, wo die Sehnsucht herkommt? Nach einer Welt, die uns besser gefällt? Und ich habe gekämpft, wie Hiob gekämpft hat. Kennst du Hiob? Hast du das Leben auch manchmal so satt? Aber alle Leute sagen, es gäbe keinen Teufel. Kannst du mir sagen, wo die Hast herkommt, die jeden Tag meines Lebens bestimmt? Kannst du mir sagen, wo die Hast herkommt, die auch zum Zärtlichkeit keine Zeit mehr nimmt? Und du hast Zeit, sie wartet auf dich, mit Geduld, du jagst weiter. So ist es ihre Schuld, deine Schuld? Kannst du mir sagen, wo die Lust herkommt, wenn das Blut sie wie Feuer dir erhitzt? Kannst du mir sagen, wo die Lust herkommt, wenn in allen Gedanken sie dir sitzt und du denkst an die Treue und du hältst dich dran fest und dann merkst du, wie deine Hand den Griff locker lässt? Aber alle Leute sagen, es gäbe keinen Teufel. Ich glaube an den Teufel, denn ich kenne ihn. Und er kennt mich leider auch und kennt mich gut. Ich rechne mit dem Teufel, denn ich kenne ihn. Und er weiß im Blick auf mich auch, was er tut. Was soll ich tun? Ich weiß es. Und ich schrei um Hilfe, ob mich nicht einer retten kann. Aber wie gesagt, alle Leute sagen, es gäbe keinen Teufel. Liebe Freunde, das hat mich immer ganz tief bewegt. Mal weg von theologischen Gedankenflügen und so weiter. So mal ganz tief reingeschaut ins Herz und Leben. Da ist eine unsichtbare böse Wirklichkeit. Und sie ist Realität. Das kommt ja nicht von Gott, was ich gerade beschrieben habe. Das kommt immer vom Gegengott. Da ist ein großer Menschheitsverführer in diesem Kosmos unterwegs, der Freude daran hat, Chaos zu verbreiten. Und deshalb trägt er auch den Namen, er ist ein Durcheinanderbringer. Der bringt die Dinge, die eigentlich zusammengehören, durcheinander und löst sie. Und er ist nicht nur mächtig, sondern der ist listig. Und er kennt die Einfallstore und er kennt auch dein und meine Schwachstelle. Der weiß, wo er mir ein Bein stellen kann, wo ich anfechtbar bin. Er kennt es. Und er gebraucht alle Künste und Tricks, hier steht im Griechischen das Wort Methoden. Und denken wir nicht nur daran, dass der Teufel immer negativ ist, darf ich das mal so sagen. Denken wir nicht nur an Gemeinheit und Hass und Streit und durch Unmoral, das, was wir eben hier gesehen haben. Nein, er kann auch ganz anders verführen. Durch Großartiges, durch Faszinierendes, durch Glänzendes, durch Idealistisches. Der Teufel kann auf dem ganzen Klavier spielen. Er bedient sich der ganzen Tastatur. Und wer denkt denn nicht an das Wort von Luther? Groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Und Luther hat an anderer Stelle einmal gesagt, der Satan feiert keinen Augenblick. Der gönnt sich keine Ruhe. Freue ich mich am Sonntag. Der hat keinen Sonntag. Er feiert keinen Augenblick. Ihr lieben Freunde, für diese Dimension, die sehr oft abgedrängt wird, vielleicht sogar auch in Kirchen, möchte Paulus uns die Augen öffnen. Das ist Realität. Und wir sollten den Durcheinanderbringer ernst nehmen, so wie Jesus und seine Apostel, und uns nicht für klüger oder aufgeklärter halten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das jetzt so hört. Das ist doch bedrückend, oder? Dass ich da jemand gegenüberstehe oder der mir, den ich nicht sehen kann und der feurige Pfeile auf mich schießt, der meine Schwachstellen kennt. Was habe ich denn für eine Chance als kleiner Mensch, begrenzt, gegen diesen übermächtigen Gegner? Das wäre doch genauso, wenn jemand mit dem Holzschwert gegen einen Panzer antritt. Ehe ich darauf eingehe, lasst mich noch einen Aspekt zuvor beleuchten. Vielleicht habt ihr es auch mal gehört von unseren Soldaten, die in Auslandseinsätzen sind, dass sie gesagt haben, wir waren auf den Kampf, in dem wir gestellt waren, nicht vorbereitet. Wir waren nicht vorbereitet. Und da wurden wir permanent überrascht und erlebten eine Überraschung nach der anderen, weil man uns von der Führung der Bundeswehr nicht sauber vorbereitet hatte. Das ist schlecht, wenn man nicht vorbereitet ist. Was wäre, mal andersrum gefragt, wenn ich nicht um diese Wirklichkeit, unsichtbar, aber ganz real wüsste? Überlegt mal, wenn wir das nicht wüssten, woher der eigentliche Angriff kommt, wer der eigentliche Gegner ist und wer die feurigen Pfeile abschießt, dann würde ich zum Beispiel Menschen sehr, sehr böse sein, die mich wegen meines Christseins auf die Schippe nehmen. Es ist ja unmöglich, wie der sich benimmt. Aber wenn ich diese Sicht habe, weiß ich, da ist jemand ein verleiblichtes Werkzeug. Und dahinter steht ein anderer, der ihn das sagen und tun lässt, der sich seiner bedient, ohne dass er es weiß, wessen Handlanger es ist. Luther hat ja mal gesagt, du hast zu wählen. Entweder lässt du dich von Gott leiten oder du wirst vom Teufel geritten, auch wenn du das gar nicht merkst. Oder denken wir mal an einen Beziehungsstreit. Ich weiß, das erleben die Leute in Heidelberg nicht. Beziehungsstreit. Was ändert das, wenn ich weiß, da reizt mich letztlich nicht nur der Herr Müller und die Frau Schulze, sondern letztlich ist ein anderer, der ihn manipuliert, der ihn so sein lässt, wie er ist. Und wenn ich nicht vergeben und wieder gut sein will, hilft mir das, wenn ich weiß, jetzt lacht sich ein anderer ins Fäustchen, weil er das bei mir geschafft hat und dass er da etwas zwischen mich und meine Frau schieben kann. Da hat einer ein Interesse dran. Freunde, mir hilft es, dass ich das weiß. Und Luther hat recht, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Und dann fährt er fort, es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Wir haben einen mächtigen Feind, aber wir haben einen noch viel stärkeren Freund. Wir haben einen allmächtigen Freund. Diese Tage las ich den Satz, der hat mich sehr bewegt. Ohne Gott durch diese Welt gehen heißt, keinen wirklichen Freund zu haben. Den habe ich mir sofort aufgeschrieben. Ohne Gott über diese Planeten zu wandern heißt, keinen wirklichen Freund zu haben, der mich kennt und der mich hält und der stark ist und der gut ist. Keinen wirklichen tiefen Freund. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Wir haben einen allmächtigen Freund. Und das ist viel wichtiger als das, was ich bisher gesagt habe. Da möchte ich es auch wiederum mit Luther halten. Er hat gesagt, haltet euch wenig mit diesen Dingen auf. Ein Blick und dann dran vorbei. Ein Blick und dann vorbei. Und so ist auch in diesem Ton, der hier angeschlagen wird. Wenn wir den Epheserbrief hier lesen, da merken wir, das ist nichts Bedrückendes, etwas, was Angst macht, sondern Paulus, er atmet die Luft ein in die Lungen und dann sein Ton voller Zuversicht, voller Siegesgewissheit. Er sagt, werdet stark durch die Kraft seiner Stärke. Und im Griechischen ist dreimal in diesem einen Satz ein Wort für Stärke benutzt. Verschiedene Worte für Stärke benutzt. Nehmt die Kraft Gottes auf. Er steht voll auf eurer Seite. Nehmt sie auf, Freunde. Keine ängstlichen Töne. Und dann, wir sollen das Feld behalten. Das möchte Gott, dass wir nicht in die Knie gehen, dass wir nicht ängstlich schlottern, sondern dass wir bestehen, dass wir Widerstand leisten können, dass wir Angriffe abwehren können und dass wir die feurigen Pfeile auslöschen können. Und nun möchte ich einmal zur Überlegung geben, wenn das wirklich stimmt, was würde das bedeuten? Dass man gegenüber all dem Bösen, das an uns herankommt, dass man da nicht wehrlos ausgeliefert ist, sondern dass da eine andere Kraft, eine Macht ist, die uns siegen lässt, das Abwehren, dass man mit ihnen das abwehren kann, die feurigen Pfeile löschen kann. Überlegt mal, es gäbe das wirklich. Es gäbe das wirklich. Und Paulus sagt, das ist wahr. Gott macht seine Leute stark. Stark fürs Leben. Und auch stark, um den Angriffen zu widerstehen. Und nun ist es ganz wichtig, man findet in diesem Text keinen Appell. Reißt euch mal zusammen oder verlass dich auf deine Stärke oder auf deinen guten Willen oder schlag deine schlechten Seiten einfach, blätter sie einfach um, da kommen automatisch gute. Nein. Vernunft, Einsicht, guter Wille und Moral können hier sehr, sehr wenig ausrichten. Wenn das wirklich wahr ist, dass wir einen übermenschlichen Gegner haben, dann kommt man auch nicht mit menschlicher Kraft, mit all dem, was ich an gutem Willen, guten Absichten, von einer Kraft und all das, was ich vom Elternhaus mitbekommen habe, ist das zu wenig, um bestehen zu können. Man kann nur gegen diese Gegenmacht siegen und die Stirn bieten, wenn man mit Gott verbündet ist. Mit Gott ist das Entscheidende. An der Stelle. Ein Theologe mit Namen Emil Brunner hat einmal gesagt, die wichtigste Lehre vom Teufel ist, dass er besiegt ist. Das ist die wichtigste Lehre. Diese Sicht brauchen Christ. Und wenn er diese Sicht hat, dann lebt er zuversichtlich in dieser Welt. Jesus ist kommen. Der starke Befreier bricht dem gewappneten Starken ins Haus, sprengt des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen, egal wo der Mensch gefangen ist, in Süchten und Leidenschaften, führt sie heraus. Fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Ein altes Lied, das fiel mir ein. Freunde, und dann bin ich bei Weihnachten, warum Christus in diese Welt gekommen ist. Nicht nur, um uns eine Bergpredigt zu bringen. Nicht nur, um ein paar Gebote zu bringen. Wir haben mit den 10 schon Schwierigkeiten. Sondern es heißt in der Bibel, er hat Fleisch und Blut angenommen. Tritt unter den gleichen Bedingungen an, wie du und ich. Um letztendlich den Teufel zu entmachten. Hebräer 2,14. Und ich weiß nicht, ob du Jesus siehst. Das allererste, was Jesus widerfährt, ist, dass er 40 Tage in der Wüste vom Feind angefochten wird. Grandios, welche Register dort der Teufel zieht. Und Jesus wehrt jeden einzelnen Angriff ab. Ich wäre wahrscheinlich sofort gefallen. Jesus wehrt ab und lest es mal nach in Matthäus Kapitel 4. Hochinteressant. Jesus widersteht seinem großen Gegenspieler auf allen Ebenen und in jedem Winkelzug. Und er hat ein Ziel. Der möchte nicht, dass der Christus ans Kreuz geht. Und der Christus geht ans Kreuz. Er setzt sein eigenes Leben hinten an, um es zur Befreiung für alle und für dich und für mich zu geben. Und er hält die Liebe und das Vertrauen zu Gott durch, auch in der schwersten Stunde. Und deshalb geht er als der, der ohne Schuld ist, ans Kreuz, um das gut zu machen, was in unserem Leben daneben gegangen ist. Und am Kreuz triumphiert seine Liebe. Und da wird dem Gegenspieler Gottes die entscheidende Niederlage zugeführt. Dieses Ohnmachtszeichen, dieses Hinrichtungszeichen unter Menschen ist das Siegeszeichen Gottes für dich und für mich. Und in diesem Kielwasser des Gekreuzigten und Auferstandenen, da können wir leben. Und dort, wo ein Mensch zum Glauben kommt, da geht es ja nicht nur darum, dass er ein paar neue Gedanken denkt, sondern wir lesen einmal in der Heiligen Schrift, bitteschön, er hat uns aus der Gewalt der dunklen Mächte gerettet und stellt uns unter die gute Herrschaft seines Sohnes ins Reich der Liebe. Das passiert, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dass er umgetopft wird. Von dem einen Reich, wo er selbst vielleicht der kleine König ist, mit all dem Negativen, was sich dort ereignet, dass er umgetopft wird, befreit wird und er wird versetzt unter die gute Führung Jesu Christi in das Reich seiner Liebe. Das ist dieses Wunderbare. Und ich möchte uns einfach fragen, sag mal, kennst du diese Macht, diese wirksame Macht in deinem Leben? Diese Macht des Christus, diese befreiende Macht. Ich habe einmal gelesen von einem Specht. Ich hoffe, ihr habt alle schon mal so einen Specht gesehen oder mindestens gehört, wenn der immer dann klopft und baut sich da sein Nest am Stamm. Da war wieder ein Specht am Werk und er hämmert ununterbrochen auf diesen Stamm ein. Und in dem Augenblick, wo er gerade zuschlägt, ereignet sich ein Blitz und spaltet den Baum von oben bis unten mittendurch. Nachdem der Specht sich ein bisschen erholt hat, sagte er, ich habe ja nie gewusst, welche Kraft ich in meinem Schnabel hatte. Ich habe es nie gewusst. Ich möchte dich mal fragen, ob du diese Kraft des Christus, ob du die in deinem Leben verspürst. Und wo er dich auch frei gemacht hat, gelöst hat von manchem Negativen und Bösen, was du eigentlich gar nicht willst und was sich immer wieder ereignet. Die Kraft des Christus. Das ist das Neue. Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Jesus ist Sieger und er hat eine Übermacht. Er hat eine Allmacht. Und wenn ein Mensch zum Glauben kommt, gehört er ihm. Und dann tritt Jesus an seine Seite. Ich las die Tage den Satz, Christen gehören zur einzigen Truppe auf der Welt, die Siegergarantie besitzt, das Siegergen hat. heißer Satz, man kann den vielleicht auch falsch verstehen, ich fand den gut, der uns deutlich macht, Freunde, Christus ist da, der Tod und Teufel besiegt hat und der wird das endgültig tun und vollenden. Und der ist da. Und diese Kraft, die steht uns zur Verfügung. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren, sagt der nüchterne Luther. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ. Wichtig ist nun, Paulus, dass wir bei ihm bleiben. Bleibe bei ihm. Dass die Verbindung zu dem Christus nicht abbricht. Sonst bist du nur auf dich angewiesen. Auf deine guten und vielleicht frommen Pläne. Bleibe an Christus dran, in seinem Wort, in seinem Abendmahl, in seiner Gemeinde. Und jetzt ergreif das bitte. Ergreif das bitte, was dir gehört und für dich bereit liegt. Nimm die Waffenrüstung Gottes auf. Leg sie dir an. Nimm die Macht seiner Stärke auf. Und damit bin ich beim Letzten. Mit ihm sind wir geschützt und können siegen. Paulus hat oft im Gefängnis gesessen. Und da war er wohl auch an Soldaten gekettet. Auf jeden Fall hat er immer wieder einen Soldaten der Antike vor Augen. Mit der ganzen Rüstung, die dieser Mann hatte. Der konnte ja kaum laufen vor Rüstung. Da war alles geschützt. Alles geschützt. Und das wird Paulus zum Bild an dieser Stelle. Und er sagt, es gibt eine Waffenrüstung Gottes. Und die lege an. Das sind nicht unsere Eigenschaften, die hier genannt werden. Sondern das gehört Gott. Und wir sollen das anlegen, aufnehmen, damit wir geschützt sind. In aller Kürze, seid umgürtet mit Wahrheit. Da ist vom Gurt die Rede. Der hielt die ganze Kleidung des Soldaten zusammen und darin steckte auch das Schwert. Wahrheit, die in Christus aufleuchtet, mich in das Licht Gottes stellt und mir offenbart, wer ich wirklich bin. Mir aber gleichzeitig auch offenbart, dass Gott für mich alles einsetzt in seinem Christus. Diese Wahrheit macht stark. Die hält alles zusammen. Und aus dieser Wahrheit kann ich dann auch wahrhaftig werden. Dann kann ich mir es leisten, so zu leben, wie ich wirklich bin. Ein Christ kann sich das leisten, mit allen Fehlern, mit allem, was dran ist. Und dann werde ich transparent sein und alles Boshafte, Lieblose und Pharisäische, Verurteilende lassen. Angetan zweitens mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Ihr lieben Freunde, in Christus leuchtet die ganze Gerechtigkeit Gottes auf. Und da sehen wir, wie weit wir eigentlich von Gott weg sind. Christus, Jesus ist das Musterexemplar Gottes. Aber dann sehen wir, dass dieser Christus seine ganze Gerechtigkeit für uns in die Waagschale wirft. Und das ist wie ein Panzer, der uns schützt. Total schützt. Freunde, das heißt übersetzt, gegen uns gibt es jede Menge Anklagen. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die können zu Recht mit Fingern auf uns zeigen. Und die können uns verklagen, was wir uns geleistet haben und vieles andere mehr. Das Neue Testament ist da sehr, sehr nüchtern. Und dann schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 8. Ist Gott für uns und Gott ist für uns in dem Christus, dann kann vieles gegen uns sein. Dann kann ich selbst vielleicht mein größter Feind sein. Dann mögen andere Menschen vielleicht mich anfeinden. Und er sagt, wer will uns jetzt noch verklagen? Jede Menge können uns verklagen. Nicht nur der Teufel, der sagt, kennst du nicht den Weidemann da und so weiter, wie den Hiob und so? Doch. Du bist unanklagbar, weil Gott für dich eintritt. Der gehört mir. Und für den bin ich gerade gestanden. Freunde, dann kann man selber gerade stehen. Und wo wir das erkennen und wo das Menschen an uns erkennen, da wagen sich Menschen wieder aus der Deckung raus und fassen Mut, nach diesem Gott zu fragen. Da kehren sie um und kehren zu ihm heim und wissen, das ist eine ganz fröhliche Sache. Da beginnt das Fest des Lebens ganz neu. Und selbst wenn vieles daneben gegangen ist, und dann wächst die Bereitschaft zum Gutes tun. Eigene Gerechtigkeit Damit kann man nicht vor Gott bestehen, nur auf seine eigenen Pluspunkte zu weisen. Und mit der eigenen Frömmigkeit ist auch nicht so weit her. Die Frommen sind auch manchmal eine Enttäuschung. Aber diese geschenkte Gerechtigkeit in Christus, die macht stark, Freunde. Gestiefelt zur Verkündigung des Evangeliums. Also kein Rückzug in Klöster und Kirchenmauern. Sondern das Evangelium muss dorthin, wo das Leben pulsiert. Helmut Thielicke hat einmal gesagt, an die Stammtische muss das Evangelium. An die Stammtische. Dort, wo Menschen sind. Auch wo Unglaube und Bitterkeit regiert. Wo Hass und Neid und Streit ist. Und da die Botschaft des Evangeliums. Die Botschaft des Friedens hineinsagen. In allen Hass und Bitterkeit. Es ist Frieden möglich durch den Christus. Schließ dich dieser Botschaft auf. In allem ergreift das Schild des Glaubens. Damit ist nicht nur so ein kleines Schild gemeint, was man so vor sich hält, sondern der Langschild, der den ganzen Körper schützt. Kann man das übertragen? Die glühenden Pfeile waren ja damals die gefährlichsten Waffen in der Antike. Mit dem Schild des Glaubens alle Anfechtungen und Versuchungen abwehren, dass ich nicht an Gott verzweifle, dass ich ihm vertrauen kann, selbst wenn ich einen dunklen Weg geführt werde, dass Gott nicht abwesend ist und dass dieser Kosmos ganz allein ist, obwohl ich sehr nüchtern in die Welt, in die Kirche und mich selber anschaue. Er ist da. Er ist da. Und dass ich geschützt werde in der Versuchung, gegen Gottes Willen zu handeln, gegen das, was eigentlich gut ist. Und nicht das, was vielleicht leicht ist und Spaß macht, aber mir morgen ganz große Nöte macht. Wie hier eben in dem Schauspiel hier mit dem David. Mit dem Schild des Glaubens. Gegen die Sorgen angehen, um es noch ein bisschen näher anzuhören. Gegen die Ängste, gegen die Anfechtungen, gegen das, dass mich jemand schneidet. Das mit Christus überwinden. Freunde, das ist es doch. Ein Schild, was uns schützt an der Stelle. Jesus ist mit an Bord, auch in den Beziehungen. Da ist von Helm des Heils die Rede, einen Helm aufsetzen, damit man geschützt ist, auch nach hinten. Darf ich es mal ganz einfach sagen? Wenn du mit Jesus unterwegs bist, Christ bist, dann bist du ein beschirmter Mensch. Hast du das? Beschirmter Mensch. Dann bist du ein Bewahrter und ein Geborgener in Christus. Und dann weißt du, ich habe Vergebung empfangen durch ihn und ich gehöre ihm. Ich gehöre nicht dem Teufel. Ich gehöre nicht irgendeinem Menschen, der nach mir greift und sich meiner bemächtigen will. Ich gehöre ihm. Und seine starken Hände, die umschließen mich und die sind stärker als all das Böse, was mich irgendwo fassen will. Und das Letzte ist das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Fällt vielleicht auf, das ist die einzige Angriffswaffe. Das andere sind defensive Waffen. Das ist die Angriffswaffe. Lerne das Wort Gottes zu gebrauchen. Und in dein eigenes Leben, in deine Beziehungen mit hineinzunehmen und hineinwirken zu lassen. Und du wirst Wunder erleben. Du wirst Wunder erleben. Und dann gib das biblische Wort weiter. Freunde, wir sind, glaube ich, alle kluge Leute. Und wir haben auch kluge Argumente und die will ich auch keinem wegnehmen. Aber klüger und stärker als jedes Argument ist das biblische Wort. Dahinter steht der Herr mit seiner Kraft. Und ich merke das immer wieder auch, wenn ich mit vielen Menschen diskutiere, dann kann man gegen eine menschliche Meinung auch eine andere Meinung setzen und so weiter und so fort. Gegen die ganzen Gottesbeweise gibt es ja genauso viele Antibeweise und so weiter und so fort. Gottes Wort, auch mit Gottes Wort angreifen, Menschen konfrontieren. Da reibt man sich manchmal die Zähne aus an der Stelle oder beißt sich aus. Gib das Wort weiter. Und alles, sagt Paulus, diese Waffenrüstung Gottes, die eignest du dir an durch das Gebet. Das heißt, lass die Leitung mit Gott, die Oberleitung, lass die nicht erkalten. Die muss wirklich da sein. Freunde, darf ich es mal so sagen? Dein Leben ist von Gott ganz groß angelegt. Vergiss das nicht. Dein Leben ist von Gott ganz groß angelegt. Verschleudere es nicht billig. Verschleudere es nicht billig. Gott macht seine Leute stark. Ich schließe. Es war in der Nacht vom 15. auf den 16. April 1521. Ich war noch nicht dabei. Es war die letzte Nacht Luthers vor dem Reichstag in Worms. Da entstand das Lied »Eine feste Burg ist unser Gott«. Und in Windeseile breitete sich dieses Lied im Land aus, so auch bei dem Poeten Hans Sachs. Und er ließ einen Flyer drucken, darauf ist der Holzschnitt von Albrecht Dürer abgebildet, von diesem Ritter, von diesem Krieger. Hölle, Tod und Teufel steht darauf. Und darunter das Lutherlied mit der Bemerkung, jeder wackere Christ, interessante Formulierung, ja, jeder wackere Christ, angetan mit der ritterlichen Rüstung, kann getrost und sicher wie dieser Rittersmann durch die dornige, struppige Lebenswüste gehen und braucht weder Tod noch Teufel zu fürchten. Vielmehr schaut er auf Christus. So kann er dabei fröhlich singen. Und wenn die Welt voll Teufel wäre. Ihr Lieben, nach dem, was ich gesagt habe, wage ich es, habe ich den Mut, euch dieses alte Kirchenlied zuzumuten. Eine feste Burg ist unser Gott. Und singt es euch ins Leben und in den Kopf und ins Herz. Wir stehen dazu auf.